Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Claudia.
Guten Morgen, liebe Anke, schön, dich zu hören.
Ja, wir haben ein Thema für heute. Wir haben das letzte Mal gesagt, dass wir reden. Ich weiß aber nicht mehr genau, über was wir reden. Aber wir haben versprochen, dass wir in ein Thema tiefer eintauchen.
Ja, ich habe gerade meine Freundin hier in Kroatien zu Besuch.
Ja, du bist ja noch am Meer.
Stelle.
Hast
ja,
du das, ich bin hast noch du am das Meer heute von mir schon gegrüßt?
Ja, ich war schon drin und habe gesagt, liebe Grüße von Anke.
Ist mir ganz wichtig.
An die Delfine.
Ja, und an Marco.
Oh ja, Marco. Ich versuche den ja zu filmen, aber Marco fliegt jedes Mal über mich, wenn ich kein Handy in der Hand habe.
Der ist schlau, der ist schlau.
Ich werde mal mein Handy... Der ist so geil, der Marco. Und vor allen Dingen siehst du den ja immer, weil er sagt man auch Pfote bei einer Möwe? Nein, natürlich nicht.
Ich weigere mich, diese Frage zu beantworten.
Pfote. Nein, das kann ja keine Pfote sein.
doch, die Möwenpfote. Oh Gott.
Sollen wir nochmal von neu anfangen?
Nein.
Oder lassen wir es drin?
Nein, ich weiß, wie der Podcast heißt. Du weißt schon, dass du hier mit jemandem sprichst, der sich sehr für Tiere...
Ja.
Ja,
weißt schon. Du weißt ja gar nicht, wie rot ich gerade bin.
Ja.
Die Schab... Die Pfote, ich stelle mir gerade... Ich stelle mir aber gerade Marco mit so einer dicken, fetten Pfote...
Mit der Pfote. So
Marco okay, und Kralle. Nein, Klaue. Was ist es dann? Klaue.
Pfote.
Nein,
ist super.
Klaue, ne? Klaue, was heißt es denn jetzt? Jetzt
Claudia! Entschuldigung! Das ist jetzt nicht dein Ernst.
Doch, das ist mein Ernst.
Können wir das Thema auswechseln?
Man muss sich nicht in allen Bereichen auskennen.
Nein,
es reicht, dass ich weiß, dass es eine Möwe ist.
Stimmt, reicht. Lassen wir es einfach so stehen. Du erkennst Marco, die Möwe, an der engen Pfote. Und ja.
Oh nee.
Das ist alles
das ist
gut.
Lustig.
Jetzt kann sie denn nicht mal mit Migration rausreden.
Noch nicht mal Migration sagen.
Wir wollten aber nicht über Marcos Pfote sprechen.
Das ist so Marcos geil. Marcos Pfote.
Das ist das Beste. Ich liebe diesen Podcast. Genau. Sondern wir wollten drüber sprechen, irgendwie, was es denn für Auswirkungen hat, wenn es in der frühen Kindheit nicht wirklich rund läuft. Also manche Menschen wissen dann zum Beispiel nicht.
Ha, ha, ha. Jetzt können wir ja mal gucken, woran das liegt.
Das liegt daran, dass du nicht Biologiebücher gelesen hast.
Ha, aber weißt du, wo ich nicht drauf gekommen wäre? Worauf? Ich habe es gerade gegoogelt, dass es Bein heißt.
Ja,
so.
Juhu.
Die Beine einer Möwe heißen Beine oder Läufe.
Alles gut.
Man könnte auch Oberschenkel, Unterschenkel, Fersengelenk, Mittelfuß, Zehe sagen.
Mhm. Oder Pfote.
Komm, wenn ich Bein sage, dann bin ich doch mit Pfote gar nicht so
Nee, Pfote
okay,
ist dann
jetzt
ein,
auf.
Wir hören jetzt auf.
Ja.
Okay, also erzähl mal, was glaubst du, wir hatten ja das letzte Mal, wie schon so oft vorher, aber es ist halt einfach ein so wahnsinnig wichtiges Thema.
Ja, jetzt müsste er natürlich ein bisschen den Übergang kriegen.
Den Übergang, ich kriege ihn auch nicht. Also angenommen, man würde Kindern den Zugang zu Biologiebüchern verweigern, hätte es die Folge, sie wüssten irgendwann nicht, wie die Extremitäten der Möwen heißen. Ist dir zum Beispiel
Beine.
Passiert. Beine. In meiner Kindheit sind andere Sachen schiefgelaufen. Ich hatte viel Zugang zu Biologiebüchern. Ich weiß, dass es nicht Möwenklaue heißt. Oh, apropos. Eine Klaue. Möwenpfote. Nein, ich war heute Morgen im Wald, gell? Mit, wie immer, gehe nur noch mit einem Hund in den Wald jetzt. Und da war...
Also mit vier Pfoten.
Ja, genau. Schau mal, du hast schon was gelernt. Vier Pfoten. Meine Paula hat vier Pfoten. Könnte man auch Beine sagen. Klauen sind es wiederum nicht. Aufgabe bis zum nächsten Mal. Finde raus, welche Tiere haben Klauen. Weißt, du redest ja hier mit jemandem, der lernen liebt. Und ich kann dir die Antwort nicht einfach sagen, weil dann lernst du ja nichts.
Ich hab's schon gelernt. Boah,
jetzt wird eklig. Du hast es gegoogelt.
ChatGPT hat gesagt, das heißt Bein. Und wenn ChatGPT das sagt,
Chatty sagt nur immer die Wahrheit. Immer.
Den Rest des Tages mit Möwen. Ich habe ja eine Tierexpertin hier gerade, die werde ich gleich mal fragen. Wie denn, bitteschön, die Dinger einer Möwe heißen.
Die Dinger, auf denen die steht. Die anderen Dinger, das sind ja die, mehr. Mit denen die fliegt. Das ist... Wie würdest du, du weißt schon, also dass das Flügel sind, weißt du?
Ja, weiß ich. Und mein Vater hat es auch immer, also auf Kroatisch sagt man es wirklich korrekt, weil er hat immer gesagt, guck mal, der hat ein Bein, was runterhängt. Mhm. Ich hätte aber niemals gedacht, dass das ein Bein ist.
Mhm. Ja.
Ja, okay.
Ja.
Lass uns in ein ernsteres Thema können. Was aber jetzt natürlich auch wieder in mir auslöst, löst es das in mir aus? Nein, weil ich halt totales Vertrauen in dich habe. Aber ja, so etwas könnte zum Beispiel auslösen, wenn ich jetzt mit jemand rede und ich kenne diesen Menschen vielleicht noch nicht so gut oder hin und her, dann könnte es sein, dass eine nicht korrekte Aussage oder eine nicht korrekte Beantwortung einer Frage in mir schon auslöst, was ich als Kind, auch vielleicht in der Schule oder so, an unschönen Behandlungen erlebt habe. Natürlich. Wenn ich zum Beispiel von einem Lehrer bloßgestellt wurde, weil ich etwas nicht richtig konnte. Und das habe ich schon ein paar Mal erlebt, weil ich bin in die dritte Klasse der deutschen Schule gekommen und habe bis dahin einfach in einem anderen Land lesen und schreiben gelernt. Und hier in Kroatien spricht und liest man alles so, wie es, oder schreibt und liest man alles so, wie es gesprochen wird. Es ist also nicht so kompliziert wie im Deutschen. Und als ich dann in Deutschland etwas wusste und ganz freudig aufgezeigt habe und der Lehrer mich bat, das an die Tafel zu schreiben und ich dann halt ein SCH, ein Sch mit einem S und einem Haken oben drauf geschrieben habe, so wie es in Kroatien geschrieben wird, wurde ich so ausgelacht, aber halt nicht nur von den Schülern, auch vom Lehrer. Und der hat noch irgendeine dumme Bemerkung gemacht und ich habe mir nur gedacht, bitte, lass ein Loch aufgehen und mich da reinfallen.
Ja, ja,
und es hat schon zur Folge, dass ich heute noch, sobald ich vor einer Gruppe Menschen stehe und an ein Flipchart etwas schreiben möchte, ich sofort die nackte Panik bekomme. Also ich bin augenblicklich, werde ich getriggert und bin wieder in dem Zustand einer, weiß ich nicht, Neunjährigen, die vor versammelter Mannschaft bloßgestellt wurde.
Ja.
Und ich habe lange Zeit nicht gewusst, wie ich damit umgehe. Also ich habe es einfach gemieden. Ich habe so gute PowerPoints erstellt, dass ich niemals an eine Flipchart muss. Habe aber gemerkt, dass ich viel lieber Unterricht gebe, wenn ich die Sachen zusammen mit den Menschen erarbeite, die in meinem Kurs sind und dann natürlich auch viel Flipchart geschrieben wird. Und ich umgehe das heute so, dass ich einfach Transparenz und ich spreche es aus, vorher schon.
Ja, ja.
Ich verpacke das immer etwas lustig in mein, ihr wisst, ich habe Migrationshintergrund. So, es kann durchaus sein, dass ich mal etwas nicht richtig schreibe. Das hat aber ja mit dem Migrationshintergrund überhaupt nichts zu tun. Ich kann ja Sätze geradeaus schreiben.
Ja, klar.
Aber in dem Moment, wo ich Angst bekomme, genau, kann ich es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, ob Willkommen mit Doppel-L oder einem L geschrieben wird. Ja. Ich weiß die einfachsten Dinge nicht mehr. Ich weiß nicht, ob Gibt mit IE oder nur I geschrieben wird. Es funktioniert in dem Moment gar nichts mehr. Ich habe ein totales Blackout und dann schreibe ich eigentlich Dinge nur noch falsch. Wenn ich das aber offen ausspreche und sage, das ist meiner Angst geschuldet und es kann durchaus sein, dass ich die ganz einfachsten Dinge hier falsch an die Tafel schreibe. Ich würde euch bitten, es dann zu sagen. Ihr würdet mir sehr helfen, wenn ihr sagt, Claudia, das wird anders geschrieben. Da bin ich dankbar für. Dann ändere ich das und dann ist alles gut. Aber sonst wird meine Angst übergroß und ich meide es dann, überhaupt irgendetwas anzuschreiben. Das ist zum Beispiel bei mir etwas, was übrig geblieben ist.
Das ist im Prinzip übrig geblieben, aber gleichzeitig zeigt es ganz klar, das ist eine klassische Traumafolge. Das heißt, du hast, ich meine, ich muss ja dir nichts von Trauma erzählen, damit kennst du dich aus, aber vielleicht Menschen, die uns
zuhören. Wir haben ja ein paar ZuhörerInnen,
genau. Ja, die, also die zwei, die uns zuhören, ist vielleicht jemand dabei, der sich damit nicht so gut auskennt. Ja. Und genau, was da jetzt passiert ist, und es ist praktisch, also ob das genau diese Situation war, das werden wir nie erfahren. Du hattest aber wahrscheinlich mehrere dieser Situationen.
Genau.
Und das heißt, in dem Moment hast du einfach Stress gehabt, und zwar so viel Stress, dass das Stressniveau so hoch war, dass du praktisch das Erlebnis nicht integrieren konntest. Das würde normalerweise passieren bei einem nicht allzu hohen Stress. Und das heißt, du kannst dich daran zwar erinnern, weil du mit dir jetzt schon sehr, sehr viel gearbeitet hast, aber eigentlich schwimmt dieses Erlebnis noch in deinem sogenannten heißen System rum. Dazu, das wollte ich das letzte Mal erklären. Genau, jetzt weiß ich, was wir heute besprechen wollten. Wir haben im Gehirn, wir haben im Prinzip zwei Systeme, ein heißes Gedächtnissystem und ein kaltes. Und im heißen, das erzählst du auch immer so schön, das ist Amygdala gesteuert, da geht's um Emotionen, da geht's um Affekte, das ist die unser Alarmsystem, das brauchen wir, das ist total wichtig, dass wir das haben. Das bewahrt uns vor dem sogenannten Tiger, der uns mal früher fressen wollte. Heute ist der Tiger aber zum Beispiel ein Lehrer, der oder eine Lehrerin natürlich, die ein Kind gewaltvoll ist es ja in dem Moment behandelt. Das ist ja psychische Gewalt, wenn ich jemanden bloßstelle vor anderen, hat er ja gemacht. Und wenn das schlimm genug ist, und es ist schlimm, und es passiert ja Kindern in der Schule, das passiert aber auch, und da ist es besonders dramatisch, den ganz jungen Kindern, wenn sie zum Beispiel ignoriert werden oder auch wenn sie geschimpft werden oder wenn sie ganz dramatisch immer, wenn sie zum Beispiel alleine irgendwo sitzen müssen, also Strafe sitzen, also einfach, wenn sie ausgeschlossen werden. Und dann wird praktisch dieses heiße System überlastet. Und wenn das überlastet, dann fragmentiert das. Also das dann passiert praktisch, und das ist aber wichtig, das ist kein Schaden, sondern das rettet in dem Moment einen Menschen. Das heißt, es wird abgespalten im Prinzip und dann bleibt dieses Erlebnis in dem heißen System. Und jetzt kommt das Flipchart bei der Claudia, die ja schon sehr alt ist, in einem Seminar. Und dieses Flipchart ist dann praktisch reaktiviert das heiße System. Und nur weil du mit dir gearbeitet hast, kannst du jetzt so Sachen sagen wie, hört zu, es kann sein, die und die Situation habe ich mal erlebt. Also da, bei dir ist es schon im kalten System angekommen, wahlweise du kannst es mit dem kalten System bearbeiten. Das kalte System, das brauchen wir auch ganz dringend, das ist das System, mit dem wir denken, da planen wir, damit das sind Erlebnisse, sind da richtig eingeordnet, richtig in Raum und Zeit, wir können die versprachlichen. Und wenn dir das gelingt, also dir ist es jetzt gelungen, es gelingt dir immer wieder, dann ist das aufgeräumt. Und Kinder können das aber nicht aufräumen. Und das heißt, wenn bei Kindern in ganz jungen Jahren viel das muss gar nicht. Ja, ja, also je mehr schief läuft, desto schlimmer ist es. Mhm. Es gibt auch so ein Erlebnis, über Trauma kannst du vielleicht was erzählen, aber praktisch, wenn du mehrere so kleinere, in Anführungszeichen, Erlebnisse hast, das sind die Mikrotraumata und dann gibt es praktisch, sind wie Bausteine. Je mehr du davon hast, desto größer wird halt das Haus. Dann hast du im Prinzip in dir Themen, die du nicht einordnen kannst. Und dann darfst du als Erwachsener, weil das können Kinder definitiv nicht, auch nicht mit Begleitung. Sowas können Kinder mit Begleitung frühestens, aber allerfrühestens. Ab 7, 8 Jahren kann man das mit Kindern machen, vorher nicht, mit den jungen Kindern geht es gar nicht. Dass praktisch die Dinge, die im heißen System sind, ins Kalte gehen, das ist gut möglich. Das ist das, was ich mache. Das ist diese narrative Expositionstherapie. Ich nenne das Seelenputzen. Aber das geht eben nicht mit jungen Kindern. Mit Erwachsenen geht es sehr schnell. Das ist eine Sache von ein paar Wochen. Da haben wir das alles aufgeräumt und geputzt. Ich putze ja gern. Nur, wir müssen das... Ja, ich putze auch sehr gern Seelen. Und das kann ich auch sehr, sehr gut. Was aber noch besser wäre als Seelenputzen, ist, wenn man bei den ganz jungen Kindern gar nicht erst das Chaos anrichtet.
Ja, und da sind wir ja wirklich nicht ausschließlich bei den Kindern, die in Familien reingeboren werden, wo sie stark emotional vernachlässigt werden, wo sehr viele Übergriffe und so passieren. Also das ist natürlich total hochdramatisch und diese Kinder brauchen unfassbar viel Begleitung und Hilfe, die sie wahrscheinlich aber erst etwas später kriegen werden, weil sie dem ja total ausgeliefert sind. Oder sie haben wache Menschen um sich herum, die meinetwegen im System Kita sowas bemerken und dann entsprechende Dinge auch veranlasst werden. Aber jetzt mal davon weg. Es ist ja so, dass nicht unbedingt das, was uns passiert, also wir haben ja letztes Mal auch gesagt, nicht das, was andere Menschen glauben, was schlimm sei, sondern ein ganz subjektives Empfinden ist. Wenn mich mein System mit zu viel Stress überlagert, dann ist das ja mein subjektives Empfinden. Es kann ja sein, dass dich zum Beispiel, wir sind jetzt 2 Zweijährige in der Krippe und es ist irgendetwas, das würde dich vielleicht sowieso kalt lassen, aber mich würde es eben zu sehr stressen. Es ist halt super, super wichtig, dass Menschen, dass so ein kleiner Mensch kommt ja alleine aus dieser Nummer sowieso nicht mehr raus, dass es jemanden hat, der es sieht und dass es jemanden hat, durch den es koreguliert werden kann. Also, dass ein Mensch im Außen eine Person hat, die durch das empfindet, was das Kind gerade empfindet und das auch verbalisiert und dem Kind auch zurückgibt und dem Kind so hilft, mit der Situation klarzukommen. Weil oft ist es also nicht unbedingt das Erlebnis führt ja dazu, dass es zu einem traumatischen Erlebnis wird, sondern wie gehe ich damit um oder was für Ressourcen und Begleitung
habe ich. Und du hast es gerade gesagt und es ist auch das Empfinden. Also ich kann von außen nicht sagen, was für einen Menschen schlimm ist oder nicht schlimm ist. Es hat der Mensch, das fühlt, es geht ja um Gefühle im heißen System. Ja. Und was brauche ich? Also jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben eine sehr gute Krippe. Dann brauche ich aber auch, ich brauche Personen, die das auch sehen. Was hilft? Ja. Also es hilft mir zum Beispiel, das ist ja wieder eines meiner Lieblingsthemen, genug Personal reicht noch lange nicht. Ich brauche auch genug gutes Personal. Das heißt, ich brauche Menschen, die mit Kindern arbeiten, die feinfühlig sind und die vor allem auch die Zeichen kennen. Nur Feingefühl reicht auch nicht. Weil dann fühle ich vielleicht, irgendwas fühlt sich da seltsam an, aber ich weiß vielleicht nicht, wie gehe ich denn in dieser Situation mit einem Kind um.
Ja, also und ich habe heute Morgen einen Post gemacht, also eine Woche immer zurück, als der Podcast ausgestrahlt wurde. Und da habe ich ja gesagt, dass ich heute Morgen gelesen habe auf der Instagram-Seite vom Herder Verlag, da hat Aladdin
El Mafalani.
Aladdin El Mafalani, da verwechsel ich immer, der dieses wunderbare Buch geschrieben hat, Kinder, Minderheiten ohne Schutz.
Mhm. Und Mythosbildung ist auch von ihm.
Ja, der hat mehrere Bücher geschrieben. Mhm. Ich finde das also wirklich fantastische Werke, lohnt sich zu lesen. Mhm. Und er hat also gesagt, dass Kindheit immer mehr aus den Familien ausgelagert wird. Also der hat ja das jetzt wertfrei gesagt. Ne? Es ist einfach eine Tatsache, über die wir sprechen, dass Kindheit eben in Institutionen verlagert wird. Es ist nicht mehr so, dass institutionelle Betreuung eine Begleitung ist oder ein nettes nice to have, sondern wirklich die Kindheit verlagert wird. Und das ist so, so, so wichtig, da auch genau hinzugucken. Wenn ich mir vorstelle, dass wir Kindheit aus der Familie in Institutionen verlagern, dann müssen wir die auch so schaffen, dass die das stemmen können.
Und das ist genau der Punkt. Da geht es überhaupt nicht um eine Wertung, ob wir das gut finden oder nicht gut finden. Das spielt überhaupt gar keine Rolle.
Ganz wichtig.
Der Fakt ist einfach, das ist so jetzt.
Genau, und da müssen wir die Verantwortung für übernehmen, indem wir die ganze Zeit so tun, als gäbe es das nicht oder indem wir irgendwie eine Person auf 8 Kinder, auf 8 Krippenkinder lassen und diese da alleine mit diesen Kindern irgendwie werkeln lässt. Da erleben die Kinder so viel emotionale Vernachlässigung, dass daraus Dinge resultieren, die wir vielleicht jetzt noch nicht in einer Studie hieb- und stichfest nachweisen können. Aber warum sollen wir warten, dass wir es in 20 Jahren nachweisen können? Es liegt ja auf der Hand.
Ja, was man aber jetzt schon nachweisen kann, man kann natürlich nicht nachweisen, was an welchem Tag passiert und was hat dann Auswirkungen. Also diese Kausalzusammenhänge, die haben wir natürlich nicht.
Aber es ist nicht, ja auch eh subjektiv. Das passiert ja auch nicht bei jedem Kind.
Nein, natürlich nicht. Die Kinder haben unterschiedliche Anlagen, unterschiedliche, das ist ja die Geschichte mit der Resilienz. Resilienz ist natürlich nicht angeboren, aber Kinder, es gibt einfach Kinder, die sind von Geburt an, sind die einfach empfindsamer für Reize, da geht's um die, natürlich ist es ein Stück weit auch eine Anlage von wegen Serotonintransporter, Dopamin und so weiter. Das sind auch dazu, ich spoiler gerade mal, das wird in der Jahresbegleitung bei mir ein ganz schönes Thema sein, das sind die Löwenzahn- und die Orchideenkinder. Und dann gibt's noch ein paar dazwischen, wir hätten auch noch Tulpen. Das ist nichts anderes wie die bildhafte Darstellung von verschiedenen Anlagen, mit denen wir eben auf die Welt kommen. Und dann gibt es einfach Kinder, für die sind schlechte Bedingungen schlimmer als für andere. Was auch total wichtig ist, es muss mir ja nicht mal, da brauchen wir gar nicht bei den Kindern bleiben. In dem Moment gehen wir mal in die Krippen. Wenn das Gruppenkonstellationen sind, die nicht gut sind, weil zu wenig Menschen dort sind oder vielleicht auch genügend Menschen, aber die Menschen, die dann mit den Kindern arbeiten, zum Beispiel nicht feinfühlig mit den Kindern umgehen, dann kriegen das alle anderen auch mit. Und jetzt stelle ich mir gerade mal vor, wir beide als erwachsene Frauen gehen in eine Krippe oder in einen Kindergarten und beobachten gewaltvolle Szenen. Das haben wir beide schon, ich weiß nicht wie oft, gemacht. Das macht ja was mit uns. Ich habe das letzte Mal, das weiß ich noch, habe ich in einem Podcast erzählt, dass ich in einer Krippe war, in der kein Kind angeschrien wurde. Die waren alle total freundlich zu den Kindern. Und ich bin da raus und ich habe auf der Heimfahrt, ich weiß nicht wie lange, aber sehr lange geweint, weil ich mir dachte, sieht eigentlich niemand, was da läuft? Seht ihr nicht diese Kinder, die mit leeren Blicken angepasst rumsitzen, die nicht spielen, die im Prinzip total abgeschaltet haben? Und das passiert auch, wenn das heiße System überlastet ist. Die Kinder schalten ab und dann sind die friedlich. Und dann sitzen die da und wenn du da nicht sensibel, wenn du da keine Zeit hast, um das zu sehen und da einem Kind, das Kind zu begleiten, also zu containen, sagst du jetzt, dann haben wir ein Riesenproblem, weil das sind auch dramatische Erfahrungen. Und die verändern zwar nicht die Gene bei einem Kind, aber die verändern zum Beispiel, wie die Gene abgelesen werden. Und sowas, Achtung, geben wir ja auch weiter. Also das ist ja das, wo wir immer sagen, von wegen transgenerationale Traumatisierung. Und das trifft ja nicht nur auf Menschen zu, die Kriege erlebt haben. Wenn Menschen, und das können wir sehr, sehr gut belegen, da gibt's ganz viele Untersuchungen dazu, wenn Kinder vernachlässigt werden, und Kinder sind vernachlässigt, wenn man sie sitzen lässt, wenn sie traurig sind, wenn sie da nicht eine Regulation erfahren. Und dann haben die nämlich, wenn sie älter sind, Schwierigkeiten mit anderen Menschen, Schwierigkeiten im Umgang mit ihren Gefühlen. Die haben Themen von wegen, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht wichtig. Die vertrauen anderen Menschen schwer. Und sie haben, und das ist ganz klar nachgewiesen, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sie psychische Erkrankungen bekommen, so Sachen wie Angststörungen, Depressionen, Suchterfahrungen und Achtung, wir haben gerade drüber gesprochen, klassische posttraumatische Symptome. Und jetzt schau dich doch mal um in unserer Gesellschaft. Was steigt denn gerade rapide an? Es sind die ganzen psychischen Themen. Und warum steigen die so an? Weil wir gerade Sicherheit einbüßen. Es gibt gerade, du musst ja nur einmal Nachrichten schauen, und dann siehst du, dass in der Welt, die ganze Welt verändert sich gerade. Es wird alles unsicher, überall Angst. Ja, wo kommt denn die Angst auf einmal her, ne? Nicht jeder hat Angst. Ich habe zum Beispiel gerade keine Angst. Das ist nicht mein Thema. Ich habe andere Themen. Angst ist es nicht.
Es sind ja auch nicht nur psychische Erkrankungen, die daraus resultieren können, sondern auch ganz viele körperliche Erkrankungen.
Natürlich, natürlich.
Nehmen wir Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ja. Stoffwechselprobleme, Autoimmunkrankheiten, Schlafstörungen. Fallen jetzt nicht akut noch weitere ein, aber noch und nöcher. Und wenn ich mir vorstelle, also wie gesagt nochmal, Kindheit wird verlagert in Institutionen und Familie findet in Institutionen statt, dann muss auch das gegeben sein, was in einer Familie stattfindet. Und das ist ja auch eben diese Individualität und das, ich sehe dich, du bist wichtig und zwar nur du und du bist wichtiger als alles andere. Das ist ja auch etwas, was ein Kind erleben muss und ein Kind erleben darf, weil es ja seinen Selbstwert daraus schöpft. Mhm. Und wenn ich erlebe, dass ich eins von vielen bin, dann ist das auch etwas, was in mir bleibt, wo ich nicht dieses gesunde, ich bin etwas Besonderes entwickeln, was nicht heißen soll, dass sich jemand zum über alles stellt, aber so zu wissen, ich bin wichtig. Das ist eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung und später im Leben. Wenn man immer das Gefühl hat, irgendwie zu viel zu sein, nicht wichtig zu sein, jetzt ja auch das, was man sagt oder tut, dass das nicht unbedingt wichtig ist. Und wenn das in einem bleibt, dann passt man sich zwar sehr gut an, wird vielleicht auch zu einem sehr gut funktionierenden Menschen, aber in einem selber bleibt eine Leere und das Gefühl von, ich bin nicht richtig. Und vor allen Dingen ist es ja nicht so, dass du das sofort merkst, sondern es müssen ja erst im Außen Probleme entstehen, die eine so hohe Belastung haben, dass ich da überhaupt bereit bin hinzugucken.
Ganz
Sonst
wichtig.
Nehme ich ja. das ja als normal hin. Ja. Woher soll ich denn ja. wissen, dass meine permanente innere Leere, meine permanente innere Zerrissenheit, ja. mein permanenter Struggle mit meinetwegen meinem Partner, meiner Partnerin oder wem auch immer, dass das nicht normal ist. Das heißt, ich fange ja. ja vielleicht an, mit Menschen zu reden. Ich muss ja dann auch erstmal Menschen finden, die mir das auch spiegeln. Also nicht irgendwie Menschen, die dann sagen, ja, richtig, der ist total doof oder die ist total doof, würde ich auch sofort wieder verlassen. Sondern die man sagen, wow, das klingt spannend, was du da erzählst. Was ist denn da bei dir los? Warum empfindest du das so? Ne? Also ja, weil der hat ja im Außen dies und jenes gemacht. Okay, finde ich nicht in Ordnung, was der oder sie gemacht hat. Aber was ist denn da für ein Gefühl bei dir? Nee. Warum gehst du so stark in Resonanz? Warum kannst du nicht in dem Moment sagen, hey, das, was du da tust, ist nicht in Ordnung. Ich möchte das nicht mehr. Dann regst du dich jetzt auf, ziehst deine Konsequenzen daraus und that's it. Warum begleitet dich das 20 Jahre lang?
Aber wir brauchen ja dafür erstmal, ich meine, wenn man auf dem Level schon ist, dass man jemanden hat, der sagt von wegen, was ist denn da bei dir? Das ist ja im Prinzip, da sind wir ja schon im Paradies angekommen, im Heilungsparadies, weil da beginnt ja Heilung. Aber wie viele Menschen haben denn das? Und weil du gerade gesagt hast, körperliche Ebene, ja natürlich. Also das Wissen oder der Gedanke von wegen Körper und Seele sind zwei verschiedene Bereiche. Nein, es ist eins. Also wenn es dir körperlich nicht gut geht, geht es dir seelisch nicht gut und umgedreht ganz genauso. Psychosomatik, ganz wichtig. Und ja, wir wissen ja auch, dass sämtliche körperliche Symptome haben ja auch immer, nicht nur, aber immer begleitend psychische Elemente. Und es ist so wichtig. Und diese Idee von wegen, naja, gut, da haben wir jetzt den Onkel Franz und der Onkel Franz ist eigentlich ein ziemlich garstiger Typ, der schreit viel rum, der trinkt viel Alkohol. Ja, er hat seine Kinder gelegentlich mal geschlagen und ist halt so ein bisschen ein Grummel, ne? Ja, das kann schon sein, dass er ein bisschen ein Grummel ist, aber das hat ja alles Gründe. Da kann ich mal gucken, wie war denn die Kindheit vom Onkel Franz? Und ja, da hat auch da, ich hole ihn immer wieder raus, Sven Fuchs, die Kindheit ist politisch. Es ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn man sich Menschen anschaut, deren Leben schwer ist, die körperliche Themen haben, die psychische Themen haben, du findest immer, immer, immer in den Kindheiten einfach Phasen oder Erlebnisse oder auch viele Erlebnisse oder auch dramatische Erlebnisse. Wir sind so nicht geboren und wir werden im Prinzip zum Teil wirklich krank gemacht durch Systeme, durch Menschen, die diese Systeme bedienen. So ein System kann ja nicht alleine laufen. Ja? Also das hört sich immer so an, ja, das ist das System. Ja, natürlich ist es das System, aber wer bespielt's denn? Weil wenn ich das System, wenn ich eine Gitarre hinlege, passiert da erstmal gar nichts. Ich brauche aber irgendjemand, der die in die Hand nimmt und der mit der was macht. Und da sind wir alle mit drin im System. Und ich hatte neulich mit dem Andreas Ebenhöth, den haben wir bald zu Gast übrigens, wir spoilern mal, in 3 Wochen kommt er, ne? Aber
ein Tag bevor unser Büchlein rauskommt, kommt Andreas Ebenhöth zu uns, dann wird es aber ja eine Woche später erst ausgesendet. Also in unsere 70. Folge, das ist am 14. September, nehmen wir die Folge auf und am 15. kommt unser Büchlein raus.
Also ich glaube ja nicht an Zufälle, das finde ich ja schon wieder fantastisch. Und wer den Andreas Ebenhöh kennt, der weiß auch, wir haben sogar schon mal was mit ihm gemacht. Das ist ich würde ihn wirklich als Freund bezeichnen. Andreas, hast du gehört? Und da geht was, da gibt's Vollgas.
Und Andreas hört natürlich jeden unserer Podcasts.
Ganz halt bestimmt, ganz bestimmt. Also, es war Sonntag morgens um 7, der steht bestimmt auf für uns. Ja.
Er steht früh auf sonntags, aber nicht um unseren Podcast zu hören. Aber man kann ihn ja bekanntlich auch später hören oder an einem anderen Zeitpunkt, genau. Aber das stimmt, ich kenne Andreas auch schon wirklich viele, viele Jahre. Ja. Das ist so eine gewachsene Geschichte. Ja. Ne? Das ist wirklich mit den Jahren so gewachsen.
Ja. Ich kenne ihn seit Seelenprügel. Also kurz nach Seelenprügel hat er mich mal eingeladen in seinen Podcast.
Auch viele, viele Jahre, genau.
Ja, und jetzt machen wir aber kurz Werbung für den Andreas. Der Andreas hat einen Wahnsinns-Podcast. Der hat der hat alle.
Meine Herren.
Der hat auch mit allen gesprochen. Also das ist der einzige, den ich kenne, der erstens open-minded ist und auch mit jedem spricht. Und auch wirklich, also da, das ist mein lieber Scholli, gell?
Also der wer den Podcast noch nicht gehört hat, sollte es tun.
Ja, absolut. Kita-Helden heißt das. Fantastisch.
Ich bin mir sicher, dass die meisten ihn
kennen. Ich denke
aber
auch.
Aber du wolltest noch was bezüglich Andreas
sagen. Unterbrich mich. Das freue mich jedes Mal, wenn du mich unterbrichst.
Okay. Es wird ja auch immer gesagt, dass Kindheit, es ist nie zu spät für eine gute Kindheit, war, glaube ich, auch im letzten Podcast einer unserer letzten Sätze. Das ist natürlich wunderbar. Das finde ich, also mich beruhigt es jedes Mal zu wissen, alle Dinge sind irgendwie, kann man wirklich noch einiges machen. Es ist nur das Problem, das passiert nicht automatisch. Es ist jetzt nicht so nach dem Motto, ich habe schwierige Bindungserfahrungen gemacht in meiner Kindheit, jetzt suche ich mir jemanden, mit dem ich ganz tolle Bindungserfahrungen mache. Und dadurch wird das irgendwie wieder aufgehoben, weil das eine verhindert ja das andere erstmal. Und das ist ja total schwierig, weil ich ich scheue mich ja vor Bindungen, also nicht ich, sondern Menschen, die schlechte Bindungserfahrungen gemacht haben, wie der Teufel vom Weihwasser.
Genau.
Und das, und dann eine gute Bindung einzugehen, die über Jahrzehnte Bestand hat, die über Täler und so geht, wenn du ständig auf dem Absprung bist, weil nach dem Motto, funktioniert eh nicht, der liebt mich eh nicht. Und das Fatale ist ja, wenn sogar Menschen, die in ihrer frühen Kindheit, und ich glaube, dass es auch sein kann, was, wie gesagt, ich jetzt nicht mit einer Studie belegen kann, sondern ich behaupte es jetzt mal hier so, wenn jemand über ein sehr, sehr,
ja,
ich weiß, aber ich sag mal, meine Beobachtung, das ist nur eine Beobachtung, ne, die jetzt, die ich nicht durch eine Studie untermauern kann. Ich wünsche mir, es irgendwann mal zu tun, aber auch das muss man ja freilassen. Man weiß es ja nicht. Ne, ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren an dieser Stelle. Meine Beobachtung zum Zeitpunkt jetzt, 18. August 2025, ist die, dass Menschen, die sehr, sehr viel außerfamiliär sind und meinetwegen eine ganz fantastische Familie haben, ich sag mal, ich kann es ja auch einfach an mir beobachten, ich könnte jetzt einfach auch von mir sprechen, dass diese Erfahrungen, die sie halt woanders machen in ihrer frühen Kindheit, auf ihr Betriebssystem einzahlen, also auf das, wie sie funktionieren später im Leben, ganz massiv auch mit einzahlen. Und wenn daraus halt meinetwegen vielleicht eine etwas vermeidende Bindungsgeschichte wird, dann traust du ja auch niemandem mehr. Dann kommt dir jemand um die Ecke, dann gehst du eine Partnerschaft ein und der liebt dich einfach oder sie. Und der so, hä, was stimmt denn hier nicht? Da ist da irgendwas falsch. Also
das musst jetzt du nicht mit einer Studie belegen, aber das ist in ganz vielen Studien belegt. Und zwar in den ganzen Traumastudien. Und eines der größten, der schwierigsten Traumafolgen, eigentlich immer eine Traumafolge, ist genau das: Vermeidung. Das ist genau das Thema, dass Menschen dann zum Beispiel es vermeiden, sich lieben zu lassen, dass sie vermeiden, Therapien zu machen, dass sie vermeiden, sich auf das, ihr eigenes Leben zu leben. Die sind lieber unglücklich. Und natürlich auch diese ganzen Folgen von wegen, dass du diese Leere, die sich dann in dir wahrscheinlich breit gemacht hat, dass du die mit was füllen musst, auch das ist belegt.
Auch das, du füllst ist belegt, sie, genau.
Ja, absolut. Ja. Ich meine, ich sag nur Essstörungen.
Ganz genau.
Und überhaupt Süchte. Eine Sucht ist doch nichts anderes, wie du stopfst ein Loch. Und warum engagieren wir uns für dieses Thema? Weil wir beide uns sehr gut auskennen mit Löcher stopfen.
Ja, genau.
Ja.
Und dieses sich nicht selber akzeptieren oder nicht bei sich selber ankommen und dieses Loch stopfen zu wollen, das ist ja ein unfassbarer Weg. Dann hat man meinetwegen Diätkarrieren und so. Man sagt ja nicht von vornherein, oh, mein Essverhalten ist irgendwie nicht so toll. Ich glaube, ich gucke mir das mal an.
Ja,
wenn ich das mit 15 gemacht hätte, wär toll. Also wenn da jemand gesagt hätte, ich glaube, da muss man mal wirklich hingucken. Hm. Du brauchst eine gute Begleitung, heiße, kalte System, alles das, wovon wir heute reden, hätte ich mir gewünscht, definitiv. Nein, du rennst ja erstmal 40 Mal vor die Wand oder du hast dann Menschen um dich herum und man geht Partnerschaften ein und hört sie auch wieder auf und hin und her. Wie gesagt, es kann, es muss nicht. Aber bist du, worauf ich hinaus will, ist, es ist sehr schwer, etwas, was einmal in eine falsche Bahn gelaufen ist, in die richtige zu kriegen, weil unser System ja auch davon überzeugt ist, dass unsere Überlebensstrategien, übermäßiger Stress-Überlebensstrategien, Trauma-Überlebensstrategien, ich will gar nicht so inflationär das, den Begriff Trauma verwenden, aber immer wenn wir übermäßigen Stress haben, werden unsere Erinnerungen fragmentiert abgespeichert, nie als Ganzes.
Also in dem Moment ist es schon Trauma und also zwei Dinge.
Ja, wir sprechen aber immer erst von Trauma, eigentlich, wenn es eine Diagnose gibt. Und die Diagnose
ja,
ist...
Ja, die Diagnose, ja, aber naja, so. Naja. Also ich kann dieses, also im Rahmen der NET wird ja ganz am Anfang wird ein sogenanntes Trauma-Screening gemacht. Das sind mehrere Fragebögen, das dauert ungefähr, also die erste Sitzung, sagen wir mal, eine gute Stunde.
Aber das ist ja schon eine Diagnose dann.
Naja, also ja, von mir aus, ich nenne es halt
Screening. Oder eine Einschätzung.
Ja, auf jeden
Fall.
Richtig. Ja. Und das ist ja das, was ich gerne hätte, was mit jedem Menschen, das habe ich im letzten Mal auch gesagt, was mit jeder Mensch machen sollte, der mit Menschen arbeitet.
Ja, Besonders, genau, wenn er mit Menschen arbeitet.
Besonders noch, mit Kindern.
Noch, ja, und sehr jungen Kindern.
Genau.
Noch am allermeisten, und, weil die nehmen das ja mit,
genau,
auf, was in mir los ist. Nehmen diese Kinder ja mit.
Ganz
auf.
Genau.
Die kriegen ja nicht nur das Mittagessen vom Caterer, was sie, ja, aufnehmen. Sie nehmen ja auch das, ja, auf, was innerseelisch in den Betreuungspersonen,
ganz,
passiert.
Genau.
Und das muss man auch wissen.
Genau, und das hätte ich einfach gern aufgeräumt und das wäre gar nicht so schwer. Da widerspreche ich dir ein bisschen von wegen, dass das lange dauert. In meinen Augen dauert es nicht lang. Das ist eine Sache von, im Prinzip, in 5 Wochen ist das geregelt.
Ich habe nicht gesagt, dass das lange dauert. Aber ich habe gesagt, dass es lange dauert, bis man es erkennt.
Ja, das stimmt.
Viele Menschen laufen jahrzehntelang vor die Wand,
ja,
bis sie bereit sind, einen Schritt zu tun, ja, dass es sich verändern kann.
Ja,
und
da
die Veränderung kann schnell gehen.
Claudia, es gibt Menschen, die machen das ihr ganzes Leben lang. Die laufen,
richtig,
ein ganzes Leben lang,
richtig,
sind sie unglücklich, haben sie Krankheiten, ja, überlegen sie sich, wo das herkommt und warum sie immer Pech haben.
Meine im Moment älteste Klientin, die ich habe, ist 86 Jahre alt. Mit der bin ich eigentlich zufällig durch Gespräche, also sind wir zueinander gekommen und sie konnte sich das gar nicht vorstellen, dass man irgendwie in diese Richtung auch arbeiten kann. Das tun,
ja,
wir. Und, ja, das ist so irre, was da alles rauskommt. Ihr ist heute erst klar, dass sie mit angesehen hat, dass ihr Bruder überfahren wurde,
ja,
und zu Tode gekommen ist. Ihr kleinerer, ja, Bruder, da war sie 12.
Ja.
Und heute ist die Möglichkeit erst da, das wirklich zu betrauern und auch zuzulassen, was das in ihrem Leben an Folgen hatte.
Ja, genau.
Sich nämlich verantwortlich zu fühlen für den Tod und mitzubekommen, wie die Eltern und das ganze Umfeld ja auch darauf reagiert. Und,
ja,
so, daraus hat sie ein Verhalten entwickelt, was sie während bei ihren Kindern angewandt hat, was sie später angewandt hat, wo heute ihre Kinder was von haben. Und sie ist so glücklich darüber, dass sie sagt, die sagt immer so süß, bevor ich den Löffel abgebe, spüle ich den.
Ja, ja, aber schau mal, da sind wir wieder beim Putzen.
Süß.
Genau das ist
ja
das,
genau,
Thema. Und wenn wir jetzt sagen würden, wir schauen uns Menschen, die mit Kindern arbeiten, einmal ein Traumascreening, je nachdem, wie das Ergebnis ist, kann man dann was machen oder muss auch nichts machen. Es geht ja auch nicht um schwierige Erfahrungen. Es geht ja immer, Trauma ist ja im Prinzip immer dann, wenn du keinen Ausweg siehst und dich hilflos fühlst. Also ein schlimmes, ja, Erlebnis muss überhaupt nicht traumatisieren.
Das ist, ja, das meinte ich ja.
Ja,
ne?
Genau.
Das Erlebnis,
das ist auch total,
das Erlebnis,
wichtig,
ist nicht,
genau,
das Trauma, sondern das, was,
richtig,
daraus resultiert.
Ganz,
auch,
genau,
wie man damit umgeht.
Ganz genau.
Und bei Kindern,
ja,
eben, wie wirst du begleitet? Bei Älteren, was,
ganz,
hast,
genau,
du für Resilienz schon mit? Was hast du,
ja,
schon für Skills?
Ja.
Und was hast du schon für Ressourcen,
ganz,
in dir,
genau,
um damit umzugehen?
Ja.
Also das kann komplett unterschiedlich sein. Zwei Menschen erleben genau das Gleiche im gleichen Fahrzeug oder meinetwegen im gleichen Haus, wo auch immer. Und diese Menschen entwickeln sich komplett anders.
Genau, und das ist wahnsinnig wichtig. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Menschen, die mit Menschen arbeiten, nicht nur mit Kindern, aber in unserem Fall, jetzt würde ich mal sagen, kümmern wir uns hauptsächlich um die, dass die in die Lage versetzt werden und sich selbst in die Lage versetzen. Und manchmal braucht man dazu, ja, eine Begleitung. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir die Dinge einfach klar aussprechen und ansprechen. Das gefällt nicht jedem, das ist mir aber völlig egal, weil diese Traumafolge habe ich nicht, dass ich angepasst durch die Gegend laufen muss. Gott sei Dank habe ich, ja, Gott sei Dank habe ich die nicht. Ich habe ein paar andere, aber,
ja,
die definitiv nicht.
Sehr gut.
Da, was ich noch sagen möchte, von wegen Aufräumen, wir sind heute an einem Montag, weil die Claudia gesagt hat, 18.09. fällt mir gerade ein, statt Sonntag,
ah, ja, genau,
Montag,
mhm,
weil,
ja,
du gestern anderes vorhattest. Was geht hier keinem was an, aber anderes.
Ja, genau.
Und dann haben
andere
wir
Spannendes.
Andere Spannendes. Dann haben wir mal einen Tag verschoben.
Verschoben, ja.
Was aber eben auch wichtig ist, das Thema Bindung, das Thema Vermeidung. Es wäre so einfach. Und das ist das, was mich immer so kriegt. Wir wissen, wie es geht. Wir wissen, wie man Menschen begleiten kann, wie man Menschen, Erwachsenen meine ich jetzt, wie man ihnen helfen kann, wie man ihnen Handwerkszeug an die Hand gibt. Und mit Handwerkszeug meine ich nicht irgendwelche platten Tipps, die niemals funktionieren. Und jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster. Auch das ganze Thema gewaltfreie Kommunikation. Es kann nur funktionieren. Ich finde gewaltfreie Kommunikation was ganz Wundervolles.
Definitiv.
Nur, die funktioniert nur, wenn ich mit mir gewaltfrei kommuniziere. Ich kann es nicht als Methode anwenden. Und deswegen sind diese ganzen Kurse, Seminare, Bücher, was auch immer, mit denen kann ich, keine Ahnung, die sehen gut aus im Regal. Aber es beginnt immer mit der Arbeit, mit mir selbst. Ich muss mein eigenes Ding, meine Seele, sage ich dann immer, ich muss sie selber aufräumen. Wenn ich das nicht geschafft habe, bevor ich mit Menschen arbeite, kann ich sie nicht gut begleiten. Es geht nicht.
Ja. Ich sehe ja auch im Menschen dann immer genau das, was in mir vorgeht.
Ja, genau.
Also wenn ich das, ich kommuniziere dann sowieso mit mir.
Erzähl die Geschichte vom Salzfass, die hätte ich gerne in jedem Podcast. Und immer dann, wenn ich mich über irgendwas aufrege, zeigt mir das Thema, worüber ich mich aufrege, was bei mir nicht, noch nicht im Regal steht.
Die Gunda Frei sagt ja immer so schön, was mich trifft.
Hallo Gunda,
trifft.
Falls du uns hörst. Hallo.
Ja, natürlich, auch sie hört jeden Sonntag 7 Uhr unseren Podcast. Sie, was mich betrifft, also was mich trifft, betrifft mich.
Ja.
Das ist ja ein sehr schöner Spruch. Und mein Salzfass ist immer dies, wenn auch Leute sagen mit, oh, du machst ein schlechtes Gewissen, ihr macht dies, ihr macht das und so. Wo ich dann sage, dann bekommen die Menschen ja die Möglichkeit, das, was sie dort trifft, da auch hinzuschauen. Und ich habe meine Metapher mit dem Salzfass. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in einer Runde mit Menschen und ich sage gar nichts, sondern ich habe ein Fässchen mit Salz. Und ich bitte jeden einmal, den Finger reinzustecken und in dem Salzfass rumzurühren. So, und dann gibt man das Salzfass weiter, Und die meisten werden vielleicht ein bisschen verdutzt gucken oder denken, ah, was hat die denn für ein Thema? Und dann kommt ein Mensch, der sich am Morgen beim Butterbrot schneiden in den Finger geschnitten hat oder hat vielleicht schon länger eine Nagelentzündung, die offen ist. Und jetzt steckt derjenige seinen Finger in den Salzfass. Da kann man sich ungefähr vorstellen, dass es ziemlich schmerzt. Es ist aber nicht das Salzfass schuld und auch nicht ich, dass ich das Salzfass rumreiche, sondern die Wunde, die derjenige hat, bringt ja erst den Schmerz zutage. Und dann wäre es gut, nicht zu schimpfen, blödes Salzfass, blöder Mensch, der mir das Salzfass hingehalten hat, sondern auch mal zu schauen, was ist denn da für eine Wunde und wie kann ich die denn heilen? Was kann ich tun, dass diese Wunde so heilt, dass sie nicht mehr schmerzt, wenn ich sie ins Salzfass stecke?
Ja, es geht ja bei den Themen auch immer drum, du sagtest von wegen schlechtes Gewissen machen und da ist ja der nächste Schritt dieses, es fühlt sich dann jemand schuldig.
Ja.
Und jetzt muss man aber auch mal schauen von wegen, was hat denn Schuld? Also natürlich fühlen sich Menschen schuldig, wenn man zu jemandem sagt, du hör zu, das was da läuft, das ist so nicht in Ordnung.
Ja.
Aber dieses Schuldgefühl entsteht ja dann aus dem Gefühl heraus von wegen, oh, vielleicht schade ich damit meinem Kind oder im Fall von Menschen, die mit Kindern arbeiten, vielleicht schade ich den Kindern dadurch. Und das hat ja einen Sinn, dieses Gefühl. Und das Gefühl ist in dem Moment ja verbunden mit einer Empathie, die sich dann eventuell ja anschaltet, wenn ich sehe, ah, da geht's einem Kind nicht gut und damit habe ich was zu tun.
Ja.
Das heißt, ein Schuldgefühl kann ja auch sein, dass es im Prinzip zeigt, dass ich anders handeln möchte. Und es ist ja auch das Thema von wegen Schuld und Entschuldigung. Und im Prinzip, da geht es mir überhaupt nicht über Moral, um Moral, aber es geht mir darum, dass wir im Prinzip die Schuldgefühle sogar brauchen, damit wir vielleicht ein Verhalten verändern. Und auch und da bin ich wieder beim Thema Trauma. Schuld ist eigentlich in einem Trauma-Bearbeitungsprozess, sage ich jetzt mal, ganz ein wichtiges Thema. Mit Schuld ist aber ganz leicht umzugehen. Schuld ist was Leichtes. Bei Schuld, wenn ich mich schuldig fühle, kann ich das im Prinzip ganz schnell verändern, indem ich zum Beispiel irgendwas zur Wiedergutmachung. Das ist dann ganz, ganz wichtig, dass man sowas tut, ne? Also Schuld geht's immer in die Aktion. Viel problematischer ist das große Thema Scham. Wir können über Scham sprechen, nur heute nicht mehr, weil vom Gefühl her, und ich muss ehrlich gesagt auch los jetzt, weil heute ist ja nicht Sonntag, ich habe noch was zu tun, du auch, in 5 Minuten hast du was zu tun und ich auch. Mein scheinender Moment ist, dass der Umgang mit Schuld ein bewusster sein kann, in meinen Augen muss, weil wir dadurch auch wieder ein Stückchen Welt retten. Und es geht um Wiedergutmachung. Und dann können wir uns alle überlegen, wie machen wir denn das wieder gut, was wir momentan sehr vielen, viel zu vielen Kindern antun, indem wir so tun, also wir beide jetzt nicht, aber schon einige, als sei alles in Ordnung. Ja. Es ist gerade gar nichts in Ordnung.
Ja.
Wieder kein schönender, scheinender Moment. Ich finde gerade keine schönen, scheinenden Momente.
Naja, aber es sind doch schöne, scheinende Momente, Anke. Es ist ja die Realität. Und wir und sehr viele unserer ZuhörerInnen sehen das ja auch so und begleiten uns ja auf diesem Weg. Wir würden es ja auch nicht komplett alleine machen oder wenn wir nicht so viel Kontakt hätten mit Menschen. Und das finde ich schon einen sehr scheinenden Moment, zu wissen, dass wir halt dem auch eine Legitimation geben. Mein scheinender Moment ist die Legitimation des Erlebens in der frühen Kindheit, dass es eben nicht egal ist, wie man begleitet wird, dass es nicht egal ist, ob man die Nummer eins irgendwo ist und dieses Gefühl auch bekommt als Kind. Klar könnte man jetzt sagen, viele Geschwister kann man auch nicht immer die Nummer eins sein, aber irgendwann ist man auch mal für irgendwen die Nummer eins. Und das ist total wichtig und schön. Mhm. Und dass wir uns dieser Verantwortung gemeinsam stellen, dass wenn Familie außerhalb der Familie stattfinden muss, dass dann die Bedingungen auch stattfinden müssen, die für ein gesundes Aufwachsen nötig ist. Man hat auch in der Versorgung von Frühgeborenen, wo man weiß, wir müssen jetzt etwas schaffen, was außerhalb des Mutterleibes ist, hat man die Bedingungen ja auch immer weiter verbessert. Und man weiß ja auch, dass für diese kleinen Menschlein, die da auf die Welt kommen, diese Nähe zu den Eltern und zu Personen so unfassbar wichtig ist, dass die denen ja auch immer auf die Haut gelegt werden. Also mein wichtiger und scheinender Moment ist, dass wir einen Blick auf die frühe Kindheit haben.
Ja, das habe ich noch. Ja, ein schöner, scheinender Moment. Und da sind wir wieder bei unseren Babys. Und mein scheinender Moment ist, mein Baby ist schon ganz schön gewachsen. Und was mein Baby noch gar nicht weiß, ich sehe nächste Woche mein Baby. Und du siehst übrigens auch mein Baby.
Ich sehe dein Baby auch nächste Woche, das kommt und, ich nämlich besuchen. Ja,
und was mein Baby noch gar nicht weiß, dass ich habe was Neues gekauft, einen orangefarbenen Strampler. Shiny Strampler, ja. So süß, einen, das ist mein scheinender Moment. Ja, genau.
Ja, das ist und, ein wunderschöner Moment.
Ja, finde ich auch, den lass mal. Orangefarbener, shiny Strampler für mein Baby. Ich mache dann mal ein Foto vom Arm. Oder vom Bein. Ich hoffe, der passt überhaupt noch, weil mein Baby so schnell wächst. Und so
ja,
süß.
Letztens hatte dein Baby ein ganz, ganz schönes Kleid an.
Entschuldigung, das habe ich gesehen, das war schrecklich. Das ist Kindesmisshandlung, dieses Kleid. Also es war so, es war ein Geschenk. Das musste mein Baby mal für ein Foto anziehen. Aber hei, furchtbar, ganz schrecklich, ganz schlimm. Oh Gott, das ist mein Baby sah aus wie ein Sahnebaiser.
Ja, wie ein Sahnebaiser, das stimmt.
Nein, nein. Nee, also mein orangefarbener Strampler, total bequem. Der ist ein schöner, scheinender Moment. Wir machen einfach weiter. Und das ist mir ein scheinender Moment mit dir, Claudia, dass wir da einfach dranbleiben.
Das machen wir. Wir bleiben dran mit all den wundervollen Menschen, die gerade joggen, die gerade uns zuhören, die gerade sagen, ja, genau, wir bleiben alle gemeinsam dran.
Genau, und gemeinsam schaffen wir das. Shine on.
Genau. Shine on, liebe Anke. We'll be right back.